Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Burkhard Schäfers. Herzlich willkommen. Verwöhnt, vor allem aufs eigene Wohl bedacht, anspruchsvoll. Das ist, sagen viele, typisch Generation Z. Also diejenigen, die ins Berufsleben starten, die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Viel wird derzeit über die Generation Z geredet. Fordernd und anspruchsvoll soll sie sein, wenig arbeitsam, aber immer online.
Es wird dann darum gehen, wer kann sinnstiftende Arbeit bieten, wo jemand sagt, hier macht's mir Spaß, hier fühle ich mich gut aufgehoben, da investiere ich mich auch gerne.
Ein Grund dafür ist sicher, dass wir gerade in Zeiten von einem Fachkräftemangel leben. In den nächsten 10 Jahren werden 30% mehr Arbeitskräfte in Rente gehen, als in den Arbeitsmarkt einsteigen. Und die Berufseinsteigerinnen, die wissen, dass sie die Forderung stellen können.
Da sitzen junge Menschen vor Ihnen, die denn eine Vollzeitstelle, ach, das wollen sie gar nicht haben. Montags gar nicht arbeiten, da komme ich ja aus dem Wochenende. Freitags will ich auch nicht arbeiten, da gehe ich ja ins Wochenende. Dienstag kann ich mir vorstellen, Donnerstag, Mittwoch muss ich aber schon wieder früher gehen, weil ich da Yogakurs habe. Welches Unternehmen kann so planen?
Wie ist das mit der Arbeitswelt und der Generation Z, mit denen, die ungefähr zwischen 1995 und 2010 geboren wurden? Unsere Frage in der Streitkultur im Deutschlandfunk: Fordert die Generation Z zu viel? Darüber diskutieren Ronja Ebeling, freiberufliche Journalistin und Autorin aus Hamburg. Sie ist Jahrgang 1996, gehört also zur Gen Z, über die sie unter anderem 2 Bücher geschrieben hat und einen Podcast produziert mit dem Titel Hungry Minds, eine Generation, die fordert. Außerdem berät Ronja Ebeling Firmen dazu, wie sie junge Menschen als Fachkräfte für sich gewinnen können. Hallo Frau Ebeling.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und Uwe Ritzer, Wirtschaftskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Er ist Jahrgang 1965 und gehört damit zur Generation der Boomer. Uwe Ritzer schreibt unter anderem über Unternehmen. Seine Recherchen wurden mehrfach ausgezeichnet, etwa mit 2 Wächterpreisen und mit dem Helmut-Schmidt-Journalistenpreis. Ich grüße Sie, Herr Ritzer.
Ich grüße zurück.
Diese Sendung ist aufgezeichnet und wir starten mit einem Pro und Contra, jeweils 1 Minute für Sie beide. Herr Ritzer, warum meinen Sie, die Generation Z fordert zu viel?
Naja, eigentlich ist ja die Tatsache unserer Themenstellung, unserer Diskussion schon eigentlich kurios, denn erstens kann man ja in einer Generation nie alle über einen Kamm scheren und wenn man es dann doch tut, dann stellt man fest, dass eigentlich jede Generation so ihre Wege gesucht hat. Ja, ich bin der Meinung, die Gen Z oder Gen Z, wie die Amerikaner sagen, fordert zu viel, weil sich's keine Generation so einfach macht und bisher machen konnte. Es gab einfach keine Möglichkeit dazu. Sie tun's, die Zettler tun's, weil sie es können. Und vor ihnen konnte es einfach keiner. Warum? Weil wir es hier mit einer Generation zu tun haben, die sehr leicht darüber fabulieren kann, dass sie weniger arbeiten will, dass sie weniger gefordert werden will, dass sie entspannter sein will, die Regeln selber definieren will, weil sie einfach darauf fußt, dass ihre Generationen vor ihnen bereits so viel Wohlstand geschaffen haben, auf dem man sich dann auch bequem ausruhen kann.
Danke, Herr Ritzer, für dieses Eingangsstatement. Frau Ebeling, Sie halten die Forderungen der Gen Z für berechtigt. Warum?
Genau. Ich glaube, die Generation Z fordert nicht zu viel. Vielleicht fordern wir vielleicht ja sogar zu wenig. Das denke ich zum Beispiel insbesondere mit Blick auf das neue Rentenpaket. Also wenn wir es gesamtgesellschaftlich und politisch betrachten, da sind wir viel zu nett, denken nicht ausreichend an uns selbst und stehen nicht ausreichend für unsere eigenen Forderungen ein. Die interessante Frage ist aber, ob wir unsere Forderungen an richtiger Stelle stellen. Weil wir, also die junge Generation, ist ja eine gesellschaftliche Minderheit und unsere Forderungen interessieren die Parteien aktuell relativ wenig. Das führt dazu, dass wir auf politischer Ebene nicht gesehen werden und deshalb stellen wir diese Forderung, für die eigentlich die Politik zumindest eine Mitverantwortung trägt, an unsere Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Zum Beispiel fordern junge Menschen Wohnraum in ihrer Ausbildung. Viele Betriebe und Unternehmen gehen dem jetzt nach, zum Beispiel die Stuttgarter Straßenbahn. Dafür sind die aber eigentlich gar nicht verantwortlich. Dafür trägt auch die Politik eine Mitverantwortung, dass für junge Menschen in der Ausbildung und im Studium bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Und von daher, nein, wir fordern nicht zu viel.
Danke auch an Sie, Frau Ebeling. Ich habe direkt eine Nachfrage auch an Sie, der Sie ja dieser Generation angehören. Arbeitgeber bemängeln, die Generation Z achte sehr genau auf ihre Arbeitsstunden. Bevorzugt arbeite sie in Teilzeit, um mehr Zeit für Hobbys zu haben, oder sie plane schon nach wenigen Berufsjahren ein Sabbatical. Ist das Faulheit?
Nein, das ist keine Faulheit, würde ich sagen. Ich bezeichne das eher als einen bewussten Umgang mit den eigenen Ressourcen. Denn unsere Karriere, unser Arbeitsleben ist ja sowas wie ein Langstreckenlauf. Das ist ja kein Sprint, den wir in ein paar Jahren erledigt haben wollen, sondern wir müssen sehr lange laufen, insbesondere die junge Generation, deren Ziellinie, wenn man die Rente als Ziellinie bezeichnen möchte, ja auch immer wieder eventuell weiter nach hinten versetzt wird. Das heißt, wir müssen mit unseren Ressourcen gut umgehen, unsere mentale Gesundheit schützen, und das schützt am Ende des Tages eigentlich auch den Arbeitgeber. Denn wir sehen ja, dass die Zahl an Krankheitstagen und die Kosten an Entgeltfortzahlungen in den letzten Jahren stark zugenommen haben, und da stecken in erster Linie mentale, gesundheitliche Probleme hinter. Das heißt, wenn wir präventiv unsere Gesundheit schützen und zum Beispiel zu Überstunden eher mal Nein sagen, dann profitiert eigentlich davon auch der Arbeitgeber.
Herr Ritzer, wie sehen Sie das?
Mit der Kritik an der Politik von Frau Ebeling kann ich mich sehr gut anfreunden. Da, glaube ich, sind wir sehr deckungsgleich. Nur halte ich es für falsch, das dann auf dem Rücken der Wirtschaft auszutragen und auf dem Rücken des Arbeitsmarktes. Und wissen Sie, Frau Ebeling, mir waren eigentlich schon immer junge Leute suspekt, die mit 20, 25 oder was schon an die Rente denken. Das Leben ist viel zu spannend. Unserem Leben gehört viel mehr dazu als nur die Frage, in welchen Arbeitszeiten ich mich bewege. Denn wenn jemand zum Beispiel einen Job macht, der ihn ausfüllt, ja, wo er seinen Ehrgeiz auf eine positive Art und Weise ausleben kann, wo er Spaß hat und so weiter, ja, dann finde ich es irgendwie absurd, wenn wir die ganze Zeit nur über Arbeitszeiten diskutieren. Mich nervt an der Generation Z einfach so auch diese Selbstgefälligkeit, dass man da so hergeht und sagt, ja, und wir zeigen jetzt mal, wie es richtig geht, und Work-Life-Balance, das sind ja keine neuen Themen, das muss man bei der ganzen Sache schon mal sagen.
Sprechen wir doch mal übers Geld. Also einerseits weniger arbeiten, dann andererseits mehr Gehalt wollen. Frau Ebeling, ist das an der Stelle dann nicht zu viel gefordert den Arbeitgebern gegenüber?
Natürlich müssen junge Menschen mehr fordern, wenn die Lebenserhaltungskosten, die Mieten und so weiter steigen. Und viele meiner Generation haben ja schon realisiert, dass sowas wie ein Eigenheim für die allermeisten, wenn sie nicht erben, einfach utopisch ist. Und trotzdem ist es mittlerweile so, dass, wenn wir zum Beispiel an Familiengründungen denken, dieses ein Ernährerprinzip, das viele vorherige Generationen ja führen konnten, beziehungsweise sich leisten konnten, dass ganz stereotypisch die Frau ist zu Hause geblieben, hat sich um die Kinder gekümmert und der Mann hat das Geld rangeschafft. Das ist für unsere Generation einfach nicht mehr möglich. Und gerade in den städtischen Teilen Deutschlands, in den Metropolen, strugglen sehr, sehr viele junge Menschen, über die Runden zu kommen. Und das geht es, ich glaube, das muss man einsehen. Und Herr Ritzer, Sie haben gerade gesagt, dass Sie es traurig finden oder dass Sie es suspekt finden, wenn junge Menschen schon im frühen Alter an die Rente denken und darüber sprechen. Ich glaube, wir können nie früh genug damit anfangen, im jungen Alter über die Rente zu sprechen. Denn wir sehen ja gerade, wir haben es in der Vergangenheit nicht ausreichend gemacht. Wenn wir es ausreichend gemacht hätten, wären heute nicht so viele Menschen in Altersarmut, insbesondere nicht so viele Frauen in Altersarmut. Und wenn wir es gemacht hätten, dann hätten wir vielleicht schon mal sowas wie ein Schulfach, wie finanzielle Bildung, damit junge Menschen sich eben unabhängig vom Elternhaus frühzeitig mit dem Thema Rente und Altersarmut beschäftigen. Ich finde, damit können wir gar nicht früh genug anfangen tatsächlich.
Ja, ich habe das ja mehr so als Lebenseinstellung gemeint. In der Sache haben Sie völlig recht, dass es notwendig ist. Und da verstehe ich die junge Generation auch total, von der Politik einzufordern, dass auch ihre Altersvorsorge irgendwann in Zukunft ihre Versorgung gesichert ist. Was mich aber stört, ist so diese Mentalität. Und die sehe ich eben bei vielen aus ihrer Gen Z, nämlich dieses Mentale, wir wollen vom ersten Tag an abgesichert sein und das ist das Allerwichtigste und damit wir es uns auch bequem und gemütlich machen können. Ja, und ich bin einfach, mir fehlt da einfach so diese Lust auf, ja, auch die Lust auf Arbeit, auf was zu schaffen, auf was zu machen, Ehrgeiz auszuleben, was zu erreichen. Und was erreichen ist ja nicht ein Wert, den Sie immer nur mit Geld definieren können, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Also mir ging es jetzt bei meiner Bemerkung in erster Linie um den Geist, dass man erstmal Lust entwickelt darauf, dass man die nächsten Jahrzehnte möglichst toll für sich ausgestaltet. Und für den einen ist es toll, wenn er weniger arbeitet, und für den anderen ist es toll, wenn er mehr arbeitet. Das sollte man den Leuten freilassen. Aber man sollte doch nicht immer so tun, als müsste man sich schon mit 20 ja, so irgendwie benehmen, wie es jetzt einer in meinem Alter gerade tut.
Zumal ja interessant ist, dass viele junge Beschäftigte auch der Generation Erbe angehören, also von dem profitieren, was ihre Eltern vielleicht erarbeitet haben oder irgendwann profitieren werden. Ist das vielleicht aber gerade auch ein Grund dafür, warum die Generation Z im Arbeitsalltag manchmal eine Spur womöglich zu selbstbewusst auftritt?
Ich glaube persönlich, dass das überhaupt der Grund ist. Wissen Sie, wenn ich weiß, dass meine Eltern mir eine Wohnung vererben oder irgendwas anderes an Wert hinterlassen, an Vermögen, ja, dann kann ich mich leicht beim Arbeitgeber hinsetzen und sagen, boah, ich will aber nur von Dienstag bis Donnerstag, und wenn ich Yoga habe, wie Sie es vorhin erwähnt haben, dann komme ich da vielleicht gar nicht, oder ich gehe früher und Wochenende, nö, auf keinen Fall, und um 17 Uhr schalte ich mein Handy ab. Wissen Sie, man muss ja schon mal in Zahlen sehen, zwischen 2015 und 2024 werden in Deutschland 3,1 Billionen Euro Vermögenswerte vererbt. Es gab noch nie eine Generation wie die jetzige Generation Z, die so viel erben konnte, beziehungsweise auf so viel Erbe hinarbeiten konnte. Und ich behaupte wirklich, wir haben es bei dieser Diskussion zu einem gerüttelten Maß mit einem, ja, mit einer Generation saturierter Wohlstandskinder zu tun, die überhaupt nicht mehr die Frage stellen müssen, wie sie zu Wohlstand kommen.
Aber Momentchen, da können wir ja jetzt nicht sagen, die ganze Generation Z erbt. Also I wish, ne? Weil wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sehen wir ja, dass die Hälfte der Deutschen überhaupt gar nichts erbt oder beziehungsweise nur ein Apfel und ein Ei. Und Sie haben gerade gesagt, wie viel in Deutschland vererbt wird. Ja, aber das wird dann auch gefühlt nur an einer Handvoll Menschen vererbt. Also diese großen Summen. Nur wenige Menschen erben tatsächlich richtig, richtig viel.
Wenn man die aus ihrer Generation nimmt, die an der Kasse im Supermarkt sitzen und da ihre, was weiß ich, ihren Mindestlohn kassieren oder so, die haben gar keine Zeit, sich diese Gedanken zu machen, die Gen Z so bewegen. Die müssen einfach schauen, dass sie durchkommen. Und weil sie sagen, das sei ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der so viel erbe. Ja, es ist ein kleiner Teil, der sehr viel erbt. Aber ich habe auch in der Vorbereitung jetzt auf unsere Diskussion gelesen, dass jeder 50. in Deutschland mehr als 1 Million an Vermögen vererbt. Da kommt schon einiges zusammen. Das darf man nicht unterschätzen.
Interessant ist ja vielleicht tatsächlich, wenn man so differenziert hinguckt, dass es natürlich schwierig ist, wie wir es jetzt tun, eine Generation erstmal über einen Kamm zu scheren. Vielleicht deswegen nur kurz an Sie beide gefragt, wie ausgeprägt sind denn die Merkmale eigentlich wirklich, die wir den Jüngeren zuschreiben?
Ich bin diesen Generationenbegriffen so ein bisschen skeptisch gegenübergestellt, weil sie sehr starr sind. Also diese 15-Jahres-Schritte, dann beginnt eine neue Generation im Falle der Generation Z von 1995 bis 2010. Das ist ja sehr starr. Und ich sage immer auch den Unternehmen, die ich berate, orientiert euch lieber an der Lebensphase und an der Lebensrealität der Gruppe, die ihr ansprechen wollt. Eine 24-jährige Mutter, also eine Frau, die sehr früh ein Kind bekommen hat, hat im Zweifel mehr Gemeinsamkeiten mit einer 34-jährigen Mutter als mit einer 24-jährigen Studentin, die Nächte durchfeiert. So. Und deswegen würde ich tatsächlich eher sagen, dass wir uns von den Generationen ein Konstrukt ein bisschen lösen müssen und eher schauen müssen, wie sehen die einzelnen Lebensphasen aus, in denen wir uns bewegen.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Es gibt natürlich trotzdem einige Generationsmerkmale. Nehmen Sie die 68er-Bewegung, da waren auch nicht alle auf der Straße, haben auch nicht alle demonstriert. Oder nehmen Sie in den 80ern die Anti-Atom- oder die Friedensbewegung, da waren auch nicht alle auf der Straße. Und trotzdem haben solche Bewegungen Generationen natürlich geprägt. Und Sie haben uns auf die ein oder andere Weise immer auch gesellschaftlich vorwärts gebracht. Ich glaube auch, dass die Generation Z uns trotz meiner Kritik, die ich habe, insofern vorwärts bringen wird, weil sie ein altes, und die Betonung liegt für mich auf altes, Prinzip aufgreift, das die Gewerkschaften schon immer propagiert haben in der Nachkriegszeit, nämlich das, was man heute Work-Life-Balance nennt. Ich meine, erinnern wir uns alle mal, in den 50er und 60er Jahren haben die Gewerkschaften propagiert, samstags gehört Fatimir, weil man bis dahin eben 6 Tage in der Woche gearbeitet hat. Und dass die Gen Z jetzt dazu beiträgt, solche alten Strukturen aufzubrechen, das finde ich wiederum gut.
Wir sprechen in der Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk über die Frage, fordert die Generation Z zu viel? Ein Pro und Contra mit der Autorin und Journalistin Ronja Ebeling und mit Uwe Ritzer, Wirtschaftskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. In vielen Branchen stellen wir ja schon fest, dass Fachkräftemangel herrscht. Das liegt unter anderem an der Demografie. Jetzt und in den kommenden Jahren gehen deutlich mehr Menschen in Rente, als Junge auf den Arbeitsmarkt nachkommen. Wenn sich jetzt aber noch die Neigung der Jüngeren dazu addiert, tendenziell weniger zu arbeiten, Stichwort 4-Tage-Woche oder Teilzeit, verschärft die junge Generation damit womöglich den Fachkräftemangel zusätzlich, Frau Ebeling?
Nein, wir schieben das Ganze auf ein gesundes Maß zurück. Und das hat Herr Ritzer ja eigentlich gerade auch schon selber gesagt. 2022 wurden 700 Millionen unbezahlte Überstunden in Deutschland gemacht. Wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, in einer Zeit, in der viele Babyboomer in Kürze in Rente gehen werden, dann würde das ja bedeuten, dass junge Menschen oder die übrig gebliebenen, sage ich mal, in Zukunft noch mehr Überstunden leisten würden. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich noch ganz, ganz schnell den Moment nutzen und die Arbeitsstrukturen anpassen und uns fragen, wie können wir denn wirklich effizienter arbeiten in den jeweiligen Berufen, in den jeweiligen Betrieben, damit wir unterm Strich weniger Überstunden machen, aber trotzdem effizient arbeiten und vielleicht uns insgesamt auch hinterfragen, wie viel Wohlstandssicherung ist überhaupt möglich in Deutschland mit weniger Arbeitskräften. Das hat Herr Ritzer ja gerade auch in seinem Eingangsstatement ganz wunderbar gesagt oder beziehungsweise der jungen Generation vorgeworfen. Wir ruhen uns auf den Wohlstand der Älteren aus. Aber ist es überhaupt möglich, dass wir diesen Wohlstand alleine halten unter diesen Bedingungen, auch unter den Bedingungen, dass eben in Zukunft immer mehr Geld auch in die Rentenkassen fließen werden?
Naja, diese Überstunden, von denen Sie reden, die sind ja erstmal dem Fachkräftemangel sehr stark geschuldet. Und ich bin auch ganz bei Ihnen in der Beschreibung, dass Sie sagen, da muss ich etwas ändern. Die Frage ist nur, ob die Gen Z dafür die richtigen Antworten hat. Wissen Sie, das ist eine Generation, der Sie jetzt auch angehören, Frau Ebeling, die so gut ausgebildet ist, auch so international unterwegs ist, wie keine andere in Deutschland vorher. Und mich irritiert, dass man das nicht aktiv nutzen will. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich habe mich neulich unterhalten mit einem Kommunikationschef eines großen internationalen Markenunternehmens. Und dann erzählt er mir, er hat jetzt eine Praktikantin gehabt und die hat sich geweigert, ab 17 Uhr noch ans Telefon zu gehen. Und dann sagte, bekam die Ansage, du hör mal, das ist in unserem Job schwierig, wir sind ein internationales Unternehmen, da rufen auch mal Kollegen aus anderen Zeitzonen an und so weiter. Und dann sagte die Praktikantin, dann will ich aber eine Bereitschaftsdienst, will ich zugeordnet haben und der muss dann auch bezahlt werden und so weiter. Und für sowas habe ich zum Beispiel kein Verständnis. Da bist du 20, kommst in ein Unternehmen, wo du alle Chancen hast, wenn du da einen guten Job machst, in der Welt rumzukommen mit spannenden Produkten, mit spannenden Menschen. Und das Einzige, was dann interessiert am Anfang ist, ob ich ab 17 Uhr noch ans Handy darf oder nicht. Also man kann es auch übertreiben.
Nee, ich glaube, dahinter steckt dahinter steckt nicht der Punkt, dass ihr die Arbeit keinen Spaß macht. Ich glaube, es ist total wichtig, einmal festzuhalten, dass Freude am Job und eben ein bewusstes Zeitmanagement und auch ein bewusster Gesundheitsschutz miteinander einhergehen kann. Das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn ich um 17 Uhr nicht mehr ans Telefon gehen möchte, kommt ja auch drauf an, wann hat die Praktikantin ihren Arbeitstag gestartet. Ne? Das ist ja auch ein ganz entscheidendes Detail an dieser Stelle. Stelle, dann geht es ihr wahrscheinlich in erster Linie darum, nicht ständig verfügbar sein zu wollen. In einer Zeit, in der wir ja sowieso ständig verfügbar sind durch die digitalen Medien, durch unsere Bildschirmzeit, die die junge Generation ja sehr, sehr intensiv hat. Und da geht es darum, dass sich die junge Generation einfach immer mehr abgrenzen will, immer mehr schützen will und diese ständige Verfügbarkeit zum Teil, je nach Persönlichkeit, auch einfach nicht mehr zulassen möchte. Und da einen gesunden Rahmen setzen zu wollen, ist doch eigentlich total richtig.
Da würde ich aber gern Sie, Frau Ebling, nochmal fragen, gerade mit Blick auf womöglich Wirtschaftskrise, manche Branchen zumindest, in denen es kriselt, wie solidarisch sind denn die Jüngeren mit ihren Arbeitgebern, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Würden Sie dann auch mal auf eine Forderung verzichten, vielleicht auch mal hier und da mehr arbeiten oder beim Gehalt zurückstecken? Oder geht es immer erstmal darum zu gucken, dass man sich selber eben nicht überarbeitet?
Na, ich glaube, bei der Frage kommt es darauf an, wie insgesamt mit mehr Arbeit in dem Unternehmen umgegangen wird. Sprich, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, in dem diese 110% ständig von mir verlangt werden, dann ist es auch wichtig, da wirklich mal eine Grenze zu ziehen. Aber wenn es in einem Unternehmen stattfindet, in dem eher, ich sag mal, der Achterbahnmodus gefahren wird, das bedeutet, wir haben als Team gemeinsam eine Deadline, wir müssen jetzt diesen Anstieg zusammen erklimmen und bis wir da oben ankommen, müssen wir wahrscheinlich auch alle ein bisschen mehr arbeiten. Aber danach ist eben für alle absehbar, dass dann eben die Erholungsphase kommt. Dann fahren wir zusammen wieder runter und nehmen dann in dieser Erholungsphase, in der wir keine Mehrarbeit leisten müssen, beziehungsweise Überstunden auch abbummeln können, tanken wir unsere Energiereserven auf, um dann gemeinsam den neuen Anstieg zu schaffen. Was ich in vielen Unternehmen, mit denen ich aber auch spreche, erlebe, ist, dass nach einem Anstieg direkt der nächste Anstieg kommen soll. Und da sagen viele junge Menschen eben, nope, nicht mit mir. Das bedeutet aber eben nicht, dass wir nicht solidarisch sind. Das geht eher darum, wie wir mit mehr Arbeit in einem Unternehmen umgehen wollen.
Herr Ritzer, wir haben auch über die Politik gesprochen. Was würden Sie sagen, ist die wichtigste Forderung an die Politik im Zusammenhang mit diesem Themenkomplex?
Das Rententhema anzugehen. Da bin ich absolut mit Frau Ebeling einer Meinung, das Rententhema langfristig anzugehen. Das ist die wichtigste Herausforderung.
Und Frau Ebeling, haben Sie da noch eine Ergänzung, was die Politik unbedingt angehen müsste?
Ja, also das Rententhema ist sehr wichtig und unser Bildungssystem, glaube ich mal, neu aufzurollen. Denn Bildung ist ja letztendlich die Grundlage für eine florierende Wirtschaft. Und nur wenn wir an dieser Stelle auch wirklich investieren, in Zukunftsskills investieren, dann können wir diese in Zukunft eben auch auf dem Arbeitsmarkt einsetzen.
Unsere Sendung geht so langsam zu Ende. Ich komme zur Schlussfrage an Sie beide, zu unserem Thema: Fordert die Generation Z zu viel? Herr Ritzer von der SZ, gibt es ein Argument von Ronja Ebeling, bei dem Sie mitgehen würden?
Ja, sie hat vorhin zwischendurch gesagt, man muss sich im Arbeitsleben mehr an den Lebensphasen orientieren. Da bin ich absolut dabei. Man sollte mehr darauf schauen, wie Menschen gerade in ihrer individuellen Situation unterwegs sind. Und dann auch zum Beispiel bei Themen wie Arbeitszeit flexibler reagieren, wenn es um die Mutter geht, die alleinerziehende Mutter meinetwegen, um das Klischee zu bemühen, die sich auch noch um zwei Kinder kümmern muss, von denen eines gerade krank ist und beim anderen hat die Kita wieder mal zu. Daran muss man sich orientieren. Wo ich aber total dagegen bin, wenn ich das noch sagen darf, das ist, dass immer alles normiert werden muss. Alles muss geregelt werden vom ersten Tag an und für alle gleich, damit es auch gerecht ist. Ich glaube, das wird einfach der wirtschaftlichen Realität nicht gerecht.
Und Sie, Frau Ebeling, als Angehörige der Generation Z, welchen Gedanken von Uwe Ritzer nehmen Sie mit aus unserem Gespräch?
Ja, der Herr Ritzer hat vorhin das Thema Gewerkschaften angesprochen und diesen Punkt würde ich tatsächlich nochmal unterstreichen. Gewerkschaften sind was Tolles, die haben schon in der Vergangenheit viele wichtige Dinge, wie zum Beispiel den Fatih-Samstag, den er vorhin angesprochen hat, umgesetzt und durchgesetzt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir die Gewerkschaften auch nochmal verjüngern, weil die sind relativ alt zum Teil. Teil und auch Betriebsräte unter anderem sind relativ alt und auch da muss jetzt quasi ein Generationenwechsel stattfinden, um das Wissen, das die älteren Generationen auch in den Gewerkschaften und in den einzelnen Betriebsräten über die letzten Jahrzehnte angesammelt haben, eben an die jüngere Generation zu geben. Ansonsten geht dieses Wissen nämlich mit ihnen in Rente und das wäre fatal für alle Arbeitgebenden und Nehmenden.
Das war die Streitkultur mit Ronja Ebeling, Autorin und Journalistin aus Hamburg und mit Uwe Ritzer, Wirtschaftskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank Ihnen beiden.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Ich bin Burkhard Schäfers und übergebe jetzt ans Team von Kultur heute. Danke fürs Zuhören.